Ich bin 2015 zu dem Projekt gekommen über den Plattform e.V. Ins Stadtteilzentrum. Ich wohne dort schon seit meiner Kindheit im Viertel und wir haben eben 2015 das Areal gesehen, das hinter dem ehemaligen Jugendclub dort freigegeben ist und zu dem Grundstück gehört, und es war einfach eine riesengroße Plattenbauwüste, also so eine klassische Betonfläche. Es wurde im Sommer unglaublich heiß. Damals war es auch so ein warmer Sommer. Und wir haben halt gedacht, das wäre doch ein super Areal, gerade an der Stelle, direkt neben dem Kaufland dort und der Turnhalle, einfach das Areal ein bisschen zu verschönern und nicht nur die Außenanlagen zu pflegen und umzugestalten, sondern dort eben auch richtigen Nutzgarten anzulegen für die Anwohner ringsrum. Wir haben dort sehr viele ältere Anwohner und viele von denen haben zum Beispiel einfach nicht mehr die Kraft, alleine ihren Garten zu bedienen. Also viele hatten ja vorher so Schrebergartenanlagen oder Beete sogar vor den Häusern. Viele dieser Beete wurden zurückgebaut im Zuge von Brandschutzmaßnahmen oder eben, wie gesagt, war es einfach vielen Leuten zu viel, ihren kompletten Schrebergarten zu bedienen, der auch noch woanders ist, also mit dem Auto hinfahren und so weiter und so fort. Und das nächste ist, dass wir das Gefühl hatten, also wenn ich wir sage, meine ich zum einen meine Mitarbeiter im Stadtteilzentrum, aber vor allem auch meine Mitglieder im Art for Life e.V. Wir betreiben diesen Garten also als Art for Life e.V. Wir hatten das Gefühl, dass viele Menschen einfach irgendwo einen Anhaltspunkt oder einen Anlaufpunkt brauchen, um mal Kontakt zu haben. Also es geht dort eben vor allem auch darum, eine Begegnungsstätte zu schaffen. Das heißt, ein Ort, wo sich Leute treffen können, wo man sich wohlfühlt, der eben nicht so kalt wirkt wie viele der Gebäude ringsrum, wo man eben zu einem gemeinsamen Thema sich finden kann und auch ins Gespräch kommt. Und ich bin selber gelernter Koch und begeisterter Gartenwirtschafter, so könnte man das sagen. Hab halt die Meinung, dass es nichts Besseres gibt als die Themen Essen und woher kommt mein Essen und wie haben wir damals das angebaut. Und eigentlich so fast jeder findet seine Gemeinsamkeit mit jemand anderem, indem spätestens, wenn er darüber redet, was hat er bei den Großeltern im Garten gesehen oder ne, wie groß waren die Kürbisse, die dort auf dem Kompost gewachsen sind. Ne? Mhm. Ja. Und dann haben wir den Garten angefangen und mittlerweile haben wir dort eine feste Mannschaft von, ich würde mal sagen, das sind so 10 Leute, die dort sich selbst versorgen, die selber was anbauen, und dann nochmal 5, 6 Ehrenamtliche, die einfach nur kommen, weil sie dort was basteln im Garten, was zusammenschrauben, Hochbeete bauen etc. oder sich eben Gedanken machen über Kompostierung.
Vor 3 Jahren quasi habt ihr die Idee gehabt und den Garten angelegt, und so wie du erzählt hast, hat eigentlich dieses Stadtgebiet nur darauf gewartet. Vorgärten weg, Leute haben ihre Kleingärten vielleicht abgegeben. War es auch so, dass es sofort einen Zuspruch fand? Also habt ihr gleich Leute gefunden, die da wohnen und sagten, ey cool, endlich, ich will hier mitmachen, oder hat das ein bisschen gedauert?
Grundlegend war es so, und das ist immer noch so ein Thema, dass viele einfach noch gar nicht wissen, dass es diesen Garten gibt. So. Und wir haben am Anfang so Flyer gemacht und vergeben und sind rumgelaufen. Aber es ist gar nicht so einfach, die Leute zu erreichen. Ja. Mittlerweile haben wir eben einen relativ guten Zuspruch und viele Leute haben uns schon gesehen, so einfach weil die Lage relativ günstig ist. Aber in den Jahren haben sich im Erfurter Südosten auch andere Gartenbauprojekte angesiedelt oder eben den Versuch gestartet, dort etwas in die Richtung zu machen, urbaner Gartenbau. Und ich glaube, die Gärten, die man nicht gut sehen kann oder die nicht an einer attraktiven Stelle sind, wo man immer vorbeikommt, wo sie einem praktisch auf die Nase gedrückt werden, haben es sehr viel schwerer, ja, Leute zu akquirieren beziehungsweise Leuten zu zeigen, dass sie diese Möglichkeit haben. Und zum anderen ist es aber auch so, und das ist irgendwie vielleicht eine Mentalitätssache, dass sich Leute oftmals gar nicht trauen. Also wir haben riesige Plakate, wo drauf steht, kommen Sie rein, fragen Sie mal, mitmachen, so, ne? Also ist für jeden, also freier Gartner haben wir versucht eben schon zu zeigen, so, das ist, ne, kann man reingehen. Andererseits, wir haben zum Beispiel das Thema auch, dass sich zwar der Vandalismus bei uns bis jetzt sehr in Grenzen hält, so, also wir haben bis jetzt relativ wenig Sorgen mit Zerstörungswut von jemandem oder Diebstahl von Früchten oder so, das haben wir jetzt bis jetzt so noch
aber
nicht.
Aber kann man da einfach reingehen?
Eigentlich kann man reingehen. Also, ach so. Ja, genau. Also natürlich ist er nicht immer offen. Also unser Garten hat einen großen Zaun drumherum. Das schreckt natürlich im ersten Moment ab. Das heißt, man muss überhaupt erstmal rankommen und mal so Hallo sagen oder so, und dann lassen wir den rein. Oder das Tor ist im Moment auch nicht so gut sichtbar. Es ist nicht an der Stelle, wo man sofort das offene Tor erkennt. Da fehlt es den Leuten oftmals noch, diesen kleinen Bogen zu gehen und dort reinzulaufen. Also das wäre natürlich eins unserer Ziele in der nächsten Zeit, dass wir dort was verändern, dass er ein bisschen offener auch gestaltet aussieht. So. Wir haben aber auch so Veranstaltungen, 3-4 Veranstaltungen im Jahr, so ein Tag der offenen Tür oder so, wo wir nochmal stark bewerben und dort nicht nur das Stadtteilzentrum zeigen mit seinen Möglichkeiten für Anwohner, sondern eben auch den Garten vorstellen und dann eben so einen kleinen Pflanzmarkt machen oder sowas, ja, die Leute einzuladen.
Ihr macht auch, habe ich gesehen, ab und zu so Workshops und quasi Weiterbildung in verschiedenen Bereichen, die man so in einem Garten brauchen kann. Ist es dann quasi direkt für die, die da schon anbauen oder auch so ein Lockmittel oder für neue Interessierte oder vielleicht auch welche, die gar nicht bei euch im Garten mitmachen, sondern woanders ihr Rübe pflanzen?
Eigentlich alles, genau. Also völlig unterschiedlich. Wir versuchen da zumindest jedes Jahr, so gut es geht, was auf die Beine zu stellen. Zum einen ist der Bedarf da von den Leuten, die direkt bei uns im Garten was machen. Also die haben auch ständig Fragen und dann erforschen wir natürlich auch so, was sind denn so die Bedarfe der Gartennutzer? Was finden sie interessant? Thema Kompostierung zum Beispiel. So, ich mache das aber so und ich mache das so, aber was? Ich habe letztens gehört, das geht auch. Das ist aber komisch. Und dann versuchen wir natürlich auf die Themen einzugehen und sagen, macht ja aber mehr Sinn, wir treffen uns alle mal zusammen. Und so entstand am Anfang auch diese Workshop-Geschichte. Ist das eine. Zum anderen ist es natürlich auch so ein Lockmittel, das heißt, wir hängen das aus und sagen so, Leute, wer hat denn Interesse? Ja, wir haben zum Beispiel mal ein Thema gehabt, wie man Balkons bepflanzen kann oder so. Ja. Und das Besondere ist, wir sind dort im Erfurter Südosten, haben wir unglaublich viele hohe Gebäude, die alle Balkons haben. Also ich weiß nicht, wie viele, aber es sind mehr als 2.000-3.000 Wohnungen, die einen Balkon haben. Und die meisten von denen haben auch noch die Lage zum Süden hin. Und was ich eben noch aus der Kindheit weiß, die waren früher wirklich dicht bewachsen von Tomaten, von Gurken, von allem Möglichen, was man essen kann. Also ne, die wurden wirklich richtig genutzt. So. Also muss man sich auch überlegen, was das bedeutet, wenn man ein so großes Gebäude, wenn alle Balkons bepflanzt wären, was man dort für Feinstaubfilter hätte, was man dort für Ressourcen gewinnen könnte, also ne, an selbst gepflanzten, biologisch angebauten Gemüse. Ja, und man hat, also das ist die höchste Form von regional und saisonal, die man sich vorstellen kann, glaube ich. Ja.
Ja. Also quasi Gärten und Pflanzen in der Stadt nicht nur als Bereicherung für mich persönlich, wenn ich das mache und für mein Essen, sondern auch für die Stadt und die Luft.
Ganz genau, ganz genau. Also wenn man sich überlegt, dass ein einzelner Baum, also jetzt, wir reden jetzt nicht von einem riesigen Baum, sondern einfach nur von einem normalen Baum, wenn man alle diese Blätter pflücken würde und dann praktisch ein Duplikat von der Vorder- und Rückseite machen würde, also ne, so ein Blatt hat ja auch zwei Seiten, so würde man diese Fläche auslegen und bedenken, dass diese komplette Fläche jeden Tag Staub sammelt, Luft umwandelt, also das heißt Stickoxide, Kohlenstoffbelastung, ja, dass die gefiltert werden und in Sauerstoff verwandelt werden durch diese Blätter. Und dann würde man, also ne, dann man müsste diese Blätter einfach mal auslegen und mal zeigen, okay, das sind jetzt hier, ich weiß nicht, also ich könnte, glaube ich, die Straße pflastern bis in die Erfurter Innenstadt mit dem Blättern von einem Baum, ein einziger. So, wenn man sich jetzt überlegt, okay, so eine kleine Pflanze, die ist zwar kleiner, aber die Blätter sind viel kleiner und kompakter und dementsprechend geben sie auch wieder eine große Fläche. So, also ich glaube, das würde schon richtig was ausmachen. Ja. Das nächste ist natürlich, wie gesagt, es wurden mittlerweile viele Vorgärten dort der großen Gebäude weggenommen, damit die Feuerwehr eben besser anfangen kann. Das ist ja auch verständlich. Allerdings hat das auch merklich dazu geführt, gerade jetzt, wo unser Klima also spürbar heißer wird im Sommer. Ja, wir haben ja jetzt letztes Jahr der Sommer, der war ja der Wahnsinn. Also es war so unglaublich heiß in unserem Viertel. Man hat gedacht, wow, bitte, wir brauchen hier, gib mir einen Springbrunnen oder sowas. Ja. Also es hat sich kaum einer rausgetraut, so heiß war es. Und dem würde man auch entgegenwirken, wenn es alles grüne Wände wären zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema eben auch für die Architekten oder Stadtraumplaner. Ja. Und die kommunalen Wohnungsbaugenossenschaften sollten sich da auf jeden Fall auch mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und zwar verstärkt auseinandersetzen. Ich glaube zwar, es gibt da schon so die ein oder andere Idee, aber die Umsetzung ist ganz offensichtlich, da mangelt es noch ein bisschen. Ja.
Eine Möglichkeit, um da mitzumachen, ist es in der Stadt auch zu gärtnern, zum Beispiel eben in so einem freien Garten oder in einem Kleingarten oder vielleicht auch hinterm Haus, je nachdem, wo man so ein Stückchen Freiland dafür hat. Was brauche ich dafür? Ich brauche Erde, wo ich Samen oder Pflanzen reintun kann. Die Erde sollte wahrscheinlich gut sein und um Erde noch besser zu machen, nehme ich zum Beispiel was aus dem Komposthaufen, um damit vielleicht jetzt eine halbwegs elegante Übergang zu finden. Nämlich, wir wollen über das Kompostieren sprechen. Wenn wir die ganze Zeit komposten und kompostieren und ich jetzt gerade noch irgendwie gute Erde sage, was ist denn ein Kompostieren?
Also vom Kompostieren, da reden wir ja davon, also beim klassischen Kompostieren durch den Komposthaufen und den sogenannten Kompost, Gartenabfälle, Haushaltsabfälle, die grün sind, also Salat und so. Und meinetwegen eben auch Reste vom Kochen, aber nicht zu viel. Also ne, da kommt es ein bisschen so auf das Verhältnis an, also jetzt nicht unglaublich viel. Das erkläre ich später nochmal, ein bisschen Probleme geben. Aber eben so diese Grünschnittabfälle, dass ich die wieder in wertvollen Nährstoff verwandeln kann, den ich dem Boden zuführe. Und da gibt es ganz verschiedene Varianten, das zu tun. Also diese kontrollierte Verrottung von diesen Abfällen. Und eine Variante wäre das klassische Kompostieren.
Was wäre noch eine andere oder was sind die anderen?
Eine weitere Variante ist beispielsweise das Direktkompostieren. Das heißt, ich nehme die, wie sie sind. Übrigens in Anbetracht der Tatsache, dass wir in Thüringen besonders warme Sommer in den letzten Jahren hatten. Und mein Garten, zum Beispiel mein privater Garten, hat das Problem, dass mir in den letzten Jahren regelmäßig der Brunnen ausgetrocknet ist. So, dann ohne Wasser macht man da nichts mehr. Also habe ich darauf gesetzt, okay, erstmal weniger Wasser verwenden oder eben durch das Vermeiden von offener Erde. Das heißt, früher, so die, ne, wenn man so an so ein klassisches Beet denkt, dann wie der Opa das gemacht hat, der hat da alles durchgehackt und dann hat man erstmal im Winter noch so einen offenen, brachliegenden Acker, ja, so, auch wenn das nur ein kleiner ist, also in dem Fall nur ein Beet. Aber diese Erde ist völlig ungeschützt. So. Und gerade im Frühjahr, die Frühjahre waren in den letzten Jahren eben sehr trocken und heiß, ungewöhnlich heiß, geht uns da gerade sofort Feuchtigkeit verloren. Ja, das verdunstet ja das ganze Wasser. So. Eine Variante ist da eben mit Direktkompostierung zu arbeiten. Das heißt, ich pflücke mir im Garten meinen Kohlkopf oder meinen Salat, nehme diese Blätter oder habe eben Abschnitt irgendwo, wo ich eine Hecke geschnitten habe, nehme diese Blätter und bringe die sofort wieder auf dem Beet aus. Das heißt, dass der Boden nie offen leer liegt. Im freien Garten machen wir das, indem wir uns von einem befreundeten Bauern etwas Stroh holen jedes Jahr und dann bringen wir dort im Sommer Stroh aus. Das heißt, eigentlich ist keins unserer Beete richtig offen oder es ist so dicht bepflanzt worden, dass die Pflanzen sich gegenseitig schützen. Aber die Sonne kommt normalerweise nicht direkt auf den Boden. Ja. Wenn man natürlich, deswegen ist immer so eine Diskussion, ja, Schnecken und so. Das kommt natürlich ganz drauf an, wo man wohnt. Also wenn jetzt hier jemand in England einen Garten hat, dann würde ich ihm das nicht empfehlen unbedingt. Warum?
Weil
die Engländer haben sowieso schon normalerweise kein Problem mit zu wenig Wasser und dann eher ein Problem mit Schädlingen wie Schnecken zum Beispiel. Wobei man sagen muss, dass nicht alle Schnecken Schädlinge sind, aber ne, die Schnecken fressen dann gerne den Salat, bevor man selber an den rankommt. So. Da muss man sich natürlich was anderes überlegen.
Aha, Direktkompostierung. Und das heißt, es liegt dann auf der Erde und mit der Zeit geht es in die Erde über, oder?
Also es liegt ja erst auf der Erde, wird dann normalerweise eben von der Sonne getrocknet und je nachdem, wie die Witterung ist, also je nachdem wird es schneller oder weniger schnell zu vererdet, stürzen sich dann zuerst die Schnecken drauf, ja, also oder andere Kleinstlebewesen. Das heißt, kleinere Organismen fressen das und scheiden das wieder aus. Dieses Ausgeschiedene wird wieder von noch kleineren Organismen, Mikroorganismen, Bakterien und so weiter, Würmern, aufbereitet, also gefressen und wieder ausgeschieden. Und dieses wieder Ausgeschiedene wird dann oftmals nochmal vererdet so. Und ja, auf die Art kriegt man einen sehr nährstoffreichen Boden. Dabei sind unsere fleißigsten Helfer die Bakterien, auf die ich nochmal eingehe dann später. Und natürlich auch größere Tiere wie Würmer zum Beispiel, Regenwürmer ganz klassisch. Ja, der Regenwurm ist unser bester Freund im Garten.
Das ist die Direktkompostierung und du hast mir auch im Vorfeld noch was von Fermentation erzählt.
Ganz
ist
genau.
Quasi noch eine dritte Art.
Also Fermentation, sagen wir haben jetzt wirklich mal nur einen Balkon. Also ein Balkon ist auch ein kleiner Garten. Ja? Die Balkons, die wir dort im Viertel haben, die eignen sich ganz hervorragend, um dort Sachen anzubauen. Wie gesagt, man hat eine geschützte Lage. Ja, das heißt, der Balkon ist relativ windgeschützt. Man hat trotzdem eine gewisse Wärme. Das heißt, diese Häuser ziehen sich ja auch über den Tag mit Wärme voll und geben sie nachts wieder ab. Das heißt, man hat ein sehr angenehmes, geschütztes Klima, gerade für die von uns so geliebten mediterranen Pflanzen, Tomaten und Auberginen, also bis hin zu Melonen. Man kann dort wirklich alles anbauen, was normalerweise nur in einem Gewächshaus gedeiht, ja, aber nicht draußen auf dem Feld vor der Stadt zum Beispiel, weil es dort einfach mal einen kalten Wind gibt. So.
Ja. Und ja, wie geht nun die Fermentation?
Also, während es bei der Kompostierung um die Verrottung mithilfe von Organismen geht, die Luft Sauerstoff brauchen, ja, das heißt, wir wenn wir Kompost anlegen, dann versuchen wir den zu belüften ab und zu, ja, und bauen den von vornherein so, dass Sauerstoff drankommen kann. Bei der Fermentation machen wir das genaue Gegenteil. Im Grunde ist es, als wollten wir Sauerkraut herstellen. Also unsere größten Helfer sind da auch wirklich Milchsäurebakterien, aber auch viele, viele andere Bakteriensorten. Das ist wie bei uns im Darm. Diese Prozesse sind eigentlich dasselbe oder eben in einem Schweinedarm. So, also. Wichtig ist, dass die Art von Fermentation, an die wir da denken, ist nicht die auch vergleichsweise bei der Vergärung beim Weinherstellen zum Beispiel passiert. Dort wird praktisch sehr zuckerhaltig, also Zucker wird aufgespalten zu Alkohol. Und das wollen wir vermeiden. Das vermeiden wir vor allem dadurch, dass es eine trockene Fermentation ist. Das heißt, wir brauchen im Grunde, wir machen es im Stadtteilzentrum so, wir haben dort relativ viele Essensabfälle gehabt, immer durch unsere Veranstaltung, und das konnte im Sommer halt sehr unangenehm werden, wenn es so heiß war. Und dann halt, ne, man kennt das, wenn man die Biotonne öffnet und dort springt einem einfach die Natur entgegen. Mhm. Ja? Das wollten wir ein bisschen vermeiden. Und dann habe ich mich näher mit diesen Fermentationsprozessen beschäftigt. Es gibt dort eine Variante ist das Bokashi-System. Das ist benannt nach einem japanischen Forscher, der dort viel Zeit investiert hat, genau herauszufinden, was da passiert, welche dieser Bakterien sind für uns nützlich, welche sind im Boden nützlich, also helfen uns, diesen Boden sehr fruchtbar zu machen, und wie optimiert man diesen Prozess. Wir machen das so ähnlich wie das Bokashi-System. Wir nehmen eine Tonne, schauen, dass wir unten ein Sieb und einen Ablauf einbauen. Es gibt dafür auch fertige Behälter zu kaufen oder sowas, aber die sind relativ teuer. Also man kann das im Grunde selber machen mit einer normalen Tonne. Wichtig ist, man muss einen gut schließbaren Deckel haben, dass kein Sauerstoff reinkommt. Und dann nimmt man seine Küchenabfälle. Optimal ist es, man macht die sehr klein. Mhm. Ja. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, und es ist auch wirklich nicht immer in meinem Interesse, das alles klein zu machen. So. Und wir haben auch mehr Zeit, also machen wir das nicht klein unbedingt so. Also so grob klein. Und dann nehmen wir unseren Eimer mit Küchenabfällen, schmeißen ihn in die Tonne und packen Kohle drauf. Wir haben am Anfang so Biokohle gekauft, das war ziemlich teuer. Mhm. Im letzten Jahr haben wir dann einen Workshop organisiert, wo wir gedacht haben, also wir haben so viel Holzreste und so vom Gartenabschnittreste und so, wie können wir die selber verkohlen, machen selber unsere Biokohle, und haben das dann, machen seitdem jetzt selber Biokohle. Man sagt so 20-30% Kohleanteil bei dieser Fermentation wären wichtig.
Was also, macht die Kohle da? Warum macht man die da rein?
Ja, die Kohle, die wirkt im Grunde wie so ein großer Nährstoffschwamm. Das heißt, die Bakterien, wir geben dazu Fermentationsbakterien, aber theoretisch, es geht auch ohne. Also man muss jetzt nicht unbedingt da solche Bakterien kaufen. Das beste Beispiel ist Sauerkraut. Ja, da auf dem Kraut sitzen bereits die Bakterien, die wir brauchen. So, wir tun die einfach in ein Glas, tun Wasser drauf, ein bisschen Salz, damit es nicht gleich explodiert sozusagen, ne, damit diese Fermentation nicht zu schnell passiert. Und dann legen die Bakterien, die wir ja nicht dazugefügt haben, von ganz alleine los. Dasselbe passiert ja beim Roggenbrot, bei einem Sauerteig. Mhm. Ja, die sind schon da. Alle Bakterien sind schon da. Da sind meistens Bakterien, die sich eben auf diese Pflanze oder auf diesen Nährstoff spezialisiert haben, und die legen dann los. So. Und genau das Gleiche passiert in unserem Fass. Nachdem die Bakterien praktisch diese ganzen Sachen aufbereitet haben und umgewandelt haben, das sind auch enzymatische Prozesse und in hochwertigen Nährstoff verwandelt haben sozusagen, bieten wir ihnen mit der Kohle, man könnte sagen, eine Art Wohnhaus. Ja, wie so ein riesen Gebäude, wo Platz für tausende WGs ist. So.
Okay.
Ja, also diese Kohle hat tausende kleine Mikrohohlräume, letztendlich auch Kohlenstoff selber, der auch wichtig ist im Boden. Ja. Das heißt, bei der Herstellung dieser Kohle, vorausgesetzt natürlich, man macht selber die Kohle, ja, oder kauft eben Biokohle, beim Herstellen dieser Kohle wird in die Holzkohle der Kohlenstoff, den der Baum über Jahre aufgenommen hat, gespeichert. Der wird richtig fest eingeschlossen sozusagen. So, und diese Kohle bringen wir jetzt in den Boden zurück. Das heißt, wir bereichern, wir speichern diesen Kohlenstoff, der aus der Luft gefiltert wurde, einmal im Boden. Also wenn jeder von uns Holzkohle herstellen würde, dann hätten wir ja kein Klimaproblem mehr. Ja, also so einfach gesagt, nicht nur Baumpflanzen, sondern den Baum dann auch praktisch, der natürliche Prozess dauert über Jahrmillionen, und wir machen das schnell, indem wir Holzkohle herstellen, und solange wir die dann nicht wieder verbrennen, sondern vergraben, tun wir dem Boden was Gutes und dem Klima was Gutes. Und diese Kohlenstücke sind dann natürlich auch voll von unseren Nährstoffen und den Mikroorganismen. So, und die geben wie so eine Zeitkapsel im Boden langsam die Nährstoffe wieder frei. Das heißt, würden wir jetzt ohne die Kohle diese fermentierten Nährstoffe einfach in den Boden geben, so, dann hätten wir zu viel Nährstoffe auf einmal, ja, und das mag nicht jede Pflanze. Und beim nächsten 3-4 Mal regnen, so, dann werden die Nährstoffe wieder ausgeschwemmt. Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen, dass es langsam passiert.
Ja. Das also, das Fermentieren, für mich total Ja, relativ neu. Und jetzt aber zurück zum Komposthaufen. Ich habe so einen Komposthaufen. Erste Frage, es gibt auch so Schnellkomposter, die eben nicht Luft ranlassen. Was ist denn das dann? Also so Plastetonnen, die zu sind.
Naja, Plastetonnen, die zu sind, im Grunde
ist das fast schon
Fermentation? Etwas, so etwas, wie ich das gerade beschrieben habe. Ja, also wenn kein Sauerstoff dran kommt, dann ist es eine anaerobe Fermentation, sagt man. Und das ist der Unterschied zu einem Kompost. Bei einem Kompost hat man ja eine aerobe, also eine Fermentation, die stattfindet durch Kleinstlebewesen, Bakterien, die Luftsauerstoff benötigen.
Ja. Okay, vielleicht mal in Kurzvariante, wie geht so ein Kompost? Was kann ich darauf tun? Wieso muss ich den ab und an umschichten, umrühren und was sind da für Tiere und was machen die?
Also, da haben wir natürlich erstmal die Frage, so, was haben wir am Ende vor mit dem Kompost?
Ja? Okay.
Möchten wir einfach nur unsere Gartenabfälle irgendwie halbwegs sinnvoll irgendwo parken und dann irgendwann wieder auf unseren naturgartennahen Garten schmeißen so und es ist egal, was da wächst, dann muss ich natürlich auf viele Sachen nicht so sehr achten. Möchte ich damit aber eben wirklich, ich bin ein großer Fan von, es gibt einen Engländer, der heißt Charles Dowding, er ist so ein Verfechter des No-Dig-Aways, heißt das, also des Nicht-Umgrabe-Wegs. Er hat gesagt, ich bin, naja, wie soll man sagen, ein bisschen faul und möchte und kann in meinem Alter auch nicht mehr so viel große Beete anlegen, indem ich alles umgrabe. So. Und dann hat er eben sich viel damit beschäftigt, mit dem Kompostieren. Und hat herausgefunden, wie mittlerweile auch viele andere Universitäten und so weiter, dass es viel cleverer ist, eben nicht umzugraben. Also man kann die Natur auch für sich arbeiten lassen, indem man eben einen hochwertigen Kompost aufträgt und verhindert somit, dass die Unkräuter, ich benutze den Begriff Unkräuter nicht so gerne, weil es gibt wenige Kräuter, die wirklich ein Unkraut sind, also die man selbst für nichts benutzen kann. Viele haben irgendwie eine Bewandtnis, aber wir reden eben von Kräutern, die dort den Platz uns wegnehmen oder eben das Wachstum von unseren Pflanzen, die wir für uns nützlich halten und brauchen und dort anpflanzen wollen, eben stören in ihrem Wachstumsprozess. So. Also damit diese Unkräuter nicht so sehr gedeihen, dann bringen wir eine große Schicht Kompost auf und haben damit sozusagen Vorsprung für unsere Samen, die wir draufsetzen. Ja, das heißt, bis die Unkräuter sich da durch den Boden gekämpft haben, müssen die erstmal 20 cm überwinden. Das schaffen viele gar nicht. Nur so, naja, sehr hartnäckige Pflanzen wie zum Beispiel Löwenzahn oder so, die wachsen dann einfach in ihrer Wurzel weiter und irgendwann, oder Brennnesseln, ja, irgendwann kommen die auch wieder durch. Dann kann man sie wieder ablesen oder das einfach nochmal im nächsten Jahr wieder neue Erde draufbringen, also unseren Kompost aufbringen.
Das kann also auch ein Sinn sein, warum man einen Kompost haben will, dass man dann ein bisschen den Einhalt gebietet den Pflanzen, die man da gerade nicht möchte an der Stelle.
Genau. Also eine Regel wäre, wenn ich den Kompost wirklich benutzen will, um meine Beete anzulegen, dann muss ich natürlich darauf achten, dass ich jetzt nicht so viel von dem Rasenabschnitt draufgebe von der Naturwiese, wo jetzt diese ganzen Samen natürlich drin sind von Sachen, die ich nicht unbedingt da drauf möchte. Also Rasenabschnitt wäre in dem Falle wesentlich neutraler. Ja, da sind dann eben nicht so viele Samen drin von Unkräutern. Das wäre eine Sache. Also darauf achten, dass man nicht so viele Fremdsamen draufbringt auf den Kompost, weil die stört das der Kompostierungsprozess natürlich überhaupt nicht so. Wenn wir die wieder aufbringen, dann sind das die ersten, wow, hier ist aber schön warm. Und noch bevor wir anfangen mit unserer Aussaat, zumal die meisten Unkräuter ja auch ein bisschen hartnäckiger und härter im Nehmen sind als unsere zierlichen Pflänzchen, die wir da wie Salat oder so gedeihen lassen wollen. Ja, da müsste man drauf achten. Also grundlegend, wie lege ich einen Kompost an? So, wie schon gesagt, das eine Thema ist, wofür brauche ich die Erde? Beispielsweise kann man kompostieren, auch Fichtennadeln. Das wissen die wenigsten. Man kann Fichtennadeln benutzen, kompostieren. Am Ende hat man aber ein Ergebnis, im Ergebnis einen Kompost, der sehr nährstoffarm ist. Wofür braucht man nährstoffarmen Kompost, sagen jetzt manche. Nährstoffarmen Kompost ist ideal zum Beispiel, um voranzuziehen, um eine Anzucht zu machen. Das heißt, wenn wir in den Baumarkt gehen und Anzuchterde kaufen, dann ist die eben nicht so nährstoffreich wie normale Blumenerde. In der Blumenerde sind oftmals sogar noch irgendwelche Dünger drin oder so, um richtig Nährstoffe zu geben. Und diese Nährstoffe sind aber ein bisschen zu scharf für die ganz jungen Wurzeln von Jungpflanzen. So. Da brauchen wir eher einen nährstoffarmen Boden. Außerdem wachsen sie dann ein bisschen schneller, aber ein bisschen stabiler. Ja? Genau. Also, so viel zur nährstoffarmen Erde. Wie baut man den Kompost jetzt auf? Ganz einfach. Das Erste ist, man sucht sich einen geeigneten Platz im Garten. Geeigneter Platz im Garten ist normalerweise irgendwo in der Ecke, die zum Beispiel durch einen Baum geschützt ist, die jetzt nicht unbedingt der Sonne ausgesetzt ist und vielleicht ein bisschen abgedacht ist. Also man kann natürlich auch sich einen Kompost bauen, beispielsweise so einen klassischen 3-Stufen-Kompost, ja, also so einen Kompost, der aus 3 großen Fächern besteht und kann den überdachen. Das ist natürlich die luxuriöse Variante. Es geht einfach darum, dass wenn es immer auf den Kompost draufregnet, erstens sich zu viel Feuchtigkeit im Kompost sammelt. Das heißt, wir kommen dann wieder entweder zu einem Fermentationsprozess mit zu viel Feuchtigkeit, also eher alkoholische Gärung, das wollen wir nicht, oder eben durch eine sogenannte Verschlammung, wo sich dann Pilze wohlfühlen. Mhm. Also wir schaffen ein Habitat, das für bestimmte Schimmelpilze, die uns aber nicht so wohlgesonnen sind, hervorragend ist, und dann verfault der Kompost. Ja, und die Feuchtigkeit verhindert auch eben, dass der gut durchlüftet ist. So, das wollen wir vermeiden. Das heißt, Pilze sind jetzt nicht unbedingt schlecht für uns. Ja, das kommt eben ganz auf den Pilz an. Also es gibt Pilze, die sind ganz fantastisch auf dem Kompost. Es gab zum Beispiel im 18. Jahrhundert einen cleveren Franzosen, der hat festgestellt, dass da so komische Pilze auf seinem Kompost wachsen. Und das waren Champignons. Die Champions des Gartens. Und er hat ein großes Geschäft draus gemacht, nur noch Komposthaufen anzulegen und diese Pilze zu kultivieren. Und war einer der ersten Pilzzüchter in Europa. Das haben die Chinesen schon tausende Jahre vorher gemacht, aber in Europa war er der Nummer eins damit, okay. So, und wurde auch ein sehr angesehener Mann. Ja. Und sind heute die beliebtesten Speisepilze in Deutschland. Champignon, also kann man auch auf einem Kompost ziehen. Also man kann einen Kompost, ich mache gleich weiter bei dem, wie bauen wir den, man kann einen Kompost natürlich auch direkt als großes Hochbeet benutzen. Ja, mein Opa hat zum Beispiel auf seinen Komposthaufen einfach die Samen von Kürbissen jedes Jahr draufgeworfen, und ich kann mich sehr gut an ein Bild erinnern, wo ich wirklich auf seiner Schubkarre auf einem riesigen Kürbis oben drauf sitze als kleiner Stift. Und das werde ich nie vergessen. Ja, also den hat er aufgemacht, dann konnte ich mich reinsetzen, so groß war dieser Kürbis. Und er hat gar nichts gemacht. Er hat diese Samen einfach in den schattigen Kompost geworfen, und der Rest ist von ganz allein passiert. Die Mutter Natur ist ihren Weg gegangen. Mhm. Ja.
Okay, also ich suche mir ein schattiges Plätzchen und brauche ein paar Holzlatten wahrscheinlich und baue mir erstmal so ein... Oder brauche ich vielleicht gar nicht?
Die einfachste Variante ist natürlich ein paar Holzlatten.
Ja.
Also die allereinfachste Variante ist, ich mache einen Komposthaufen.
Einfach einen Haufen.
Einen Komposthaufen, ja, genau. Da gibt es natürlich viele Meinungen dazu, was der perfekte Kompost ist. Aber um es einfach zu halten, eine klassische Variante ist ein 3-Stufen-Kompost. Warum 3-Stufen-Kompost? Es empfiehlt sich, so einen Komposthaufen 1 bis 2 Mal im Jahr umzusetzen. Einfach beim Umsetzen tun wir den ganzen Komposthaufen einmal auflockern und belüften. Ich habe schon mal gesagt, das ist eine aerobe Fermentation bzw. ein aerober Prozess der Verrottung. Es ist also wichtig, dass da Sauerstoff rankommt. Mhm. Dazu empfiehlt es sich eben einmal im Jahr diesen Kompost, der sich dann ein bisschen gesetzt mit der Zeit, einfach mal so aufzurütten, ja, und umzuschichten. Das heißt, die Sachen, die unten sind, einmal umzudrehen. So. Außerdem ist es so, dass die Sachen, die unten sind, mit der Zeit natürlich einen anderen Prozess, also einen anderen Status in der Verrottung haben, als die ganz oben drauf liegen. Schon allein, weil wir immer oben wieder was draufwerfen, das Neue. Wir nehmen unten das Alte sozusagen raus und würden dann meinetwegen im Herbst den zweiten Kasten füllen, also den mittigen Kasten. Und dann irgendwann ist im nächsten Jahr oder ein halbes Jahr später dort wieder das untere, was zu unterst liegt, zuerst verrottet, und dann schaufeln wir das raus und tun es wieder in den dritten Kompost. So.
Das mit den verschiedenen Komposten vom ersten im zweiten, vom zweiten ins dritte macht man nur, damit dann das unterste oben ist. Man könnte auch alles raus und alles wieder in den alten rein. Andersrum.
Man schafft mit der Zeit dann ja eben 3 verschiedene Stadien. Die letzte Stufe ist im Optimalfall so nach, man sagt so 1,5 bis 2 Jahren, ist das schon komplett vererdet.
Ja, das also heißt, wenn ich frische Abfälle tue ich immer in die 1.
Genau, die frischen Abfälle tut man immer nur in den ersten, in das erste Abteil sozusagen. Da kommen die oben drauf. So, und dann irgendwann sind die frischen Abfälle, die ich oben drauf gemacht habe, ja nicht mehr oben drauf, sondern weil ich immer wieder was drauf mache, wandern die langsam nach unten oder in dem Fall in die Mitte. Und dann nehme ich von unten etwas raus und tue es in das Fach 2, ja, um mir Platz zu schaffen einfach. Ich muss ja wieder was draufwerfen. Und das Gleiche mache ich mit Fach 2. Und im Fach 3 landen dann irgendwann ganz unten, landet richtige Erde. Also wenn ich da dann den Schaufel ansetze, dann habe ich diese komplett vererdeten, dieses Substrat.
Das heißt, ich schaufel nicht die kompletten Schubkästen um, sondern immer nur den unteren Teil in den
nächsten. Das wäre die Variante des 3-Stufen-Komposts.
Das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu
blöd.
Wie komme ich da ran?
Also genau, ich baue mir eben, wenn ich einen normalen Komposthaufen habe, also einen Kompost, den kann ich zum Beispiel aus 4 Pfeilern setzen. Ich setze 4 Pfeiler einfach und dann lege ich Latten praktisch links und rechts einmal und darauf dann wieder Latten vorne und hinten und dann wieder Latten links und rechts und wieder vorne und hinten. So habe ich einen sehr einfach gebauten Kompost, der aber relativ stabil ist. Ja. Also so ein Schachtelverfahren. Ich brauche keinen Nagel, ich brauche gar nichts. Mhm. Okay, vielleicht brauche ich eine Hilfe, einen Stein oder so oder einen Hammer, um diese Pfosten einzuschlagen. Aber ansonsten kann man das sehr einfach machen. Auch mit Ästen, die irgendwo rumliegen. Das wäre eine Variante. Ja, heutzutage sind natürlich Paletten beliebt. Ja, wenn jetzt gerade jemand Paletten hat, dann kann er das natürlich auch so machen. Ob er dafür jetzt 50 Kilometer fahren muss, um die Paletten irgendwo zu holen, stelle ich in Frage. Dann ist es nicht mehr so praktisch. Aber so könnte man einen einfachen Kompass bauen. Der Vorteil von diesem Kompass ist, den kann ich komplett wieder auseinandernehmen, einmal im Jahr. Und dann kann ich genau das machen, was wir jetzt eben zuerst beschrieben haben. Ich kann ihn komplett wenden. Das heißt, ich kann das unterste nehmen und mir den verrotteten Teil schon mal rausholen, sozusagen, und ihn einmal wenden. Ja? Das wäre dieser eine Komposthaufen. Ja. So. Beim Dreistufen-Kompost mache ich es eben nicht so. Da nehme ich nicht alles raus, sondern ich hole mir das von unten, was schon relativ gut verrottet ist, und schichte es um in den nächsten. So, gebe es da wieder oben drauf. So, und so mache ich das dann Etage für Etage. Den muss ich ja natürlich anders bauen. Ich baue dann so eine Art, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Pferdestall, könnte man sagen. Ja, also man hat so drei Kästen und dann kann man vorne aber, also im SEZ haben wir so eine luxuriöse Variante mit so einer Klappe gebaut unten. Dann kann man den dann so hochklappen. Man kann aber auch es so machen, dass man einfach vorne wie eine Art Tor reinhängt. Ja, indem man eben so eine Palette einfach so vorne davor klemmt oder reinhängt. Das würde gehen. Boah, es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Mhm. Hauptsache, man kommt vorne gut ran. Ja.
Okay, jetzt die spannende Frage. Was tue ich rein? Also in die Eins, da wo ich Sachen rein tue. Nicht so viel mit Samen, wenn ich nicht möchte, dass die dann wiederkommen.
Genau, dass sie dann wiederkommen.
Aber es ist immer so die Frage, wie viel von dem Laub im Herbst und wie viel von dem Rasenabschnitt? Ja. Nicht zu viel und nicht alles. Ein paar Äste manchmal ja und was würdest du sagen?
Ja, genau.
Also es gibt so tausend solche Regeln.
Das ist so ein wunderschönes Thema, wo ich vorhin schon gesagt habe, das ist so, darum ist unser Garten eine Begegnungsstätte. Da kann man sich dann hinsetzen und den ganzen Tag über genau solche Details diskutieren und von Erfahrungen. Und das ist natürlich fantastisch, wenn man sich austauscht. Ich lege mich da ungern so fest. Wie gesagt, es gibt eben ganz verschiedene Varianten. Der absolute Highlight Superkompost ist meines Erachtens aus Pferdemist. Ich hole mir Pferdemist, schöne frische Pferdeäpfel von Pferden, die gesund sind, die naturnah gehalten werden, will ich mal sagen. Ein Pferd, das kaut den ganzen Tag Gras oder Stroh, ja, und tut es verdauen. Und dieser Verdauungsprozess ist ein fantastischer Fermentationsprozess. Also das Pferd holt sich die Nährstoffe raus, die es braucht, und zwar vor allem den Zucker. Und den Zucker, den brauchen wir eigentlich nicht. Genau, den wollen wir eigentlich ein bisschen loswerden. So. Denn der Zucker ist wiederum der super Nährstoff für Pilze und vor allem für Pilze, die uns nicht so wohlgesonnen sind, die uns am Ende Probleme im Boden bereiten. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht so viel zuckerhaltige Sachen. Deswegen bei der Fermentation geht es vor allem darum, dass durch Bakterien Zucker aufgespalten wird. Also der wird umgewandelt oder offengelegt, ne? Je nachdem. Das Pferd zieht sich also den Zucker raus und wir haben am Ende diesen schön aufbereiteten Pferdeapfel. Und wenn ich mir den in den Kompost schmeiße, dann brauche ich gar nichts mehr dazu machen. Das ist der Superkompost. Nun, wir reden aber davon natürlich, wir nehmen Ressourcen, die wir schon haben. Also wenn ich gerade kein Pferd rumrennen habe, dann will ich natürlich trotzdem irgendwie meinen Gartenmist loswerden. Dann gibt es die eine Variante, ich mische ihn. Aha. Zum Beispiel, ich habe Laub. Das Thema ist einfach, wenn ich jetzt zu viel Laub nehme von den Bäumen, ganz normales Laub, diese Laubbäume entwickeln sehr oft Bitterstoffe. Wer sich das nicht richtig vorstellen kann, der muss einfach mal in so ein Blatt von beispielsweise einer Walnuss beißen. Mhm. Also so eine Walnuss ist bekannt dafür, dass unter ihr nicht so viel gedeiht und nicht so günstig ist, unter ihr was anzubauen. Denn die Blätter, die fallen runter und die Bitterstoffe, die in den Blättern sind, die den Baum vor Schädlingen vor allem schützen sollen, die gehen in den Boden über. Wenn ich aber Hortensien zum Beispiel anpflanzen will oder bestimmte Ziergehölze, die eher auf Waldboden gedeihen oder gerade einen bitteren Boden brauchen, dann mache ich einfach ein bisschen mehr von solchen Blättern in meinen Kompost. Ja? Dann habe ich einen etwas bitteren Kompost. Man könnte also auch verschiedene Komposthaufen anlegen für verschiedene Verwendungsarten letztlich wieder, ja, wenn man es ganz genau nimmt. So. Aber wir reden jetzt mal von dem Otto normal, ich habe hier viel Zeug und will es loswerden. Dann geht es darum, dass ich eine vernünftige Mischung mache und da würde ich eben schauen, dass eben nicht zu viel Laub reinkommt. Und wenn ich sehr viel Laub habe, dann muss ich eben verschiedene Haufen anlegen, wo ich dann jeweils genug andere Materialien reinmische. So, diese anderen Materialien können sein, zum Beispiel Rasenabschnitt. Mache ich jetzt aber einen großen Haufen nur mit Rasenabschnitt. So, der Rasenabschnitt ist relativ fein. Also hier haben wir zum einen die Möglichkeit, direkt Kompostierung. Es gibt so moderne Rasenmäher, die machen den Rasenabschnitt so klein und bringen ihn sofort hinten wieder raus. Das ist fantastisch für den Rasen, weil der Rasen ist erstmal geschützt vor Sonne, ne, behält mehr Wasser und nimmt die Nährstoffe gleich wieder auf, die er verloren hat durch den Schnitt. Das funktioniert ganz gut. Allerdings muss man da ein bisschen aufpassen, dass man wiederum den Boden lockert, also vertikutiert und so, dann beschäftigt man sich nur noch mit dem Rasen. Ich bin kein Freund von Rasen. Ich finde das mal ganz nett, aber meine Gärten, da sieht man keinen Rasen, nur Wiese. Nimmt man jetzt zu viel von dem Rasenabschnitt und haut den auf einen Haufen, dann haben wir das Problem, dass der Rasenabschnitt ist normalerweise recht saftig, fällt schnell ineinander in sich zusammen. Wenn man dann mal in so einen Rasen nach einem Tag schon reinfässt, dann merkt man erstmal, wie heiß das wird. Das ist nämlich ein Zeichen für diesen Verrottungsprozess unter Sauerstoff. Das wird anders als bei der normalen Fermentation ohne Sauerstoff eben sehr heiß. Ja? Oder wenn man jetzt so einen großen Strohhaufen sieht auf dem Feld zum Beispiel, wenn man da den Arm mal reinstreckt, das ist unglaublich warm. Ja, diese Wärme kommt durch die Bakterien, die sind da voll aktiv so. Allerdings eben durch dieses viele Saft in dem frischen Gras haben wir wieder viel Feuchtigkeit drin. Das heißt, hier müssen wir aufpassen, wenn wir so viel aufeinander werfen, dann müssen wir das, und das schon nach 12 Stunden, müssen wir den ein bisschen belüften. Also hat man Rasenabschnitt, dann würde ich ihn nicht alles auf einen großen Haufen schmeißen, sondern würde ihn schichtweise auf den Kompost aufbringen. Mhm. Also immer so eine Schicht von dem Rasen und dann wieder ein bisschen was von was anderem. Meinetwegen, wenn man jetzt so dünne Äste hat und so, dann bietet es sich an, man hat einen Häcksler, ja, und macht daraus ein ganz feines Granulat, ja, also so wie das der Häcksler halt hergibt, und bringt dann wieder ein bisschen was davon dazwischen und gibt dann noch ein bisschen andere Grünzeugabfälle, die ein bisschen gröber sind, drauf. So und so mischt man das, baut das wie so ein Schichtsalat auf, könnte man sagen. Also eine gröbere Schicht, eine feine Schicht, eine gröbere Schicht. Einfach um zu gewährleisten, dass genug Sauerstoff drin bleibt.
Ja. Was sollte man überhaupt nicht auf den Kompost hauen? Du hast gesagt, gekochte Essensreste nur sehr bedingt.
Genau, also ich habe es auch schon erlebt, wir hatten mal eine große Veranstaltung und ich war gerade im Urlaub, so wie die meisten meiner Kollegen, und es war nur einer da, der die Veranstaltung betreut hat, und der kannte sich jetzt nicht unbedingt damit aus, was da mit den Essenresten passierte. Und die Veranstalter haben dann diese Unmengen von Salaten, die sie hatten, und zwar vor allem keine grünen Salate, sondern so Kartoffelsalat, also so Nudelsalat, solche richtigen Essensreste einfach auf den Komposthaufen geschmissen. Ja, nach einem Tag hat sich die Natur der Sache angenommen. Das heißt, wir hatten da ohne Ende Fliegen drauf und das war ein ganz unangenehmer Geruch. Das möchte man natürlich vermeiden. Das Ergebnis am Ende ist auch keins, das wir auf unseren Gartenerde ausbringen wollen. Das ist nämlich ein Verrottungsprozess, der im besten Fall suboptimal ist. Ja. Das heißt, wir haben dort Schimmelpilze, die wir nicht gebrauchen können, und Bakterien, die ergiftig sind. Wir können das riechen. Ja. Wenn ich so eine Fermentationstonne aufmache, dann riecht das wie Sauerkraut. Das ist so ein süßer Geruch. Man denkt so, also ich weiß, das ist was Ekliges, aber es riecht ganz lecker so. Ne? Ja. Und wenn man an was Verrottendes auf einen Kompost vorbeikommt, dann denkt man so, oh Gott, was riecht denn hier so? Ja, ich muss hier weg. So. Wir haben da sofort ein Warnsignal, dass das nicht gut ist. Und das ist eben auch nicht gut für unseren Boden.
Ist der dann eigentlich verloren, der Kompost? Oder könnte ich da jetzt quasi oben abtragen?
Naja, man nimmt dann diese faulige Schicht ab. Ja, im schlimmsten Fall, und muss ich dann Gedanken machen, wie ist das passiert so oder wie kann ich das vermeiden. Also so einfach Lebensmittel eben nicht. Fermentieren geht, ja, in einer geschlossenen Fermentationszone, dann werden die so aufbereitet, dass das nicht mehr passieren kann, weil die Nährstoffe werden schon von positiven Bakterien rausgeholt sozusagen und aufbereitet. Dann passiert das eigentlich nicht mehr, dass das so verrottet oder verschimmelt oder verfault, könnte man sagen. Ja. Also so, das sind so Negativbegriffe für einen Verrottungsprozess. Und ich komme gleich nochmal kurz zu der Weiterverarbeitung von dem Fermentierten. Ganz wichtig ist, was sollen wir nicht drauf tun auf den Kompost? Eben solche reinen Speisereste in größerer Menge. Wenn da mal was draufkommt, ist das okay. Tierische Abfälle sollten wir eben hauptsächlich vermeiden. Eben alles, was so eiweißreich ist, Wurst oder so, können wir nicht einfach auf den Kompost schmeißen. Also können man machen, sollte man vielleicht nicht. Erstens zieht es einem natürlich Schädlinge, die wir da nicht haben wollen. Also im besten Fall ist es ein Igel, der sich nach einer Salamischeibe gütlich tut, aber für seine Gesundheit ist es jetzt auch nicht unbedingt so förderlich, weil da zu viel Salz drin ist oder sowas. Und wir sollten ein bisschen aufpassen mit, denn der Erfahrung nach ist es auch im Boden so, wenn wir dort zu viel, es gibt zum Beispiel so diese Diskussion, ich habe hier einen falschen pH-Wert vom Boden, soll ich da jetzt tierisches Knochenmehl einbringen oder so etwas? Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Eingriffen. Man zerstört damit oft eine Balance, der man sich jetzt nicht so bewusst ist, und bringt dann Ungleichgewicht rein. Das kann dazu führen, dass wir zum Beispiel auf einmal Schädlinge im Boden haben, die da vorher nicht da waren. Also in größerer Menge irgendwelche Würmer oder Kleingetier, das eben dann auch an die Wurzeln von unserem Gemüse geht oder so.
Wir gehen jetzt davon aus, wir haben da gute Sachen drauf getan, wir haben die gut gemischt, ja. Das hat alles, wir haben vielleicht sogar ein 3-Stufen-Modell und haben umgeschichtet und am Ende richtig tolles Zeug. Ja. Also was haben wir eigentlich? Haben wir Erde? Wir haben Erde. Nee, was kommt raus? Wie heißt das dann? Ist das Erde? Nährstoffreiche Supererde?
So könnte man das sagen, ja. Also wir haben ein nährstoffreiches Bodensubstrat, würde ich es bezeichnen. Wenn wir in den Wald gehen und dort den Spaten reinstechen, dann ist das ja am Ende, sind das die aufbereiteten Nährstoffe, die aus den tieferen Bodenschichten kommen. Das heißt, dort sind ja Mineralien und Gesteine und die werden wiederum von den Wurzeln des Baumes sozusagen bearbeitet und aufgenommen, diese Nährstoffe, diese nicht lebenden Nährstoffe. Und in Zusammenarbeit mit Pilzen und Bakterien und so werden daraus die Nährstoffe für zum Beispiel den Baum. Der investiert die in Blätter und so weiter. Die Blätter fallen wieder zu Boden. Mhm. Dort werden sie wieder von Mikroorganismen, kleinen Tieren und so weiter verarbeitet. Und am Ende haben wir obendrauf diesen wunderschön duftenden Kompostboden, ja? Also ja, diesen Humusboden nennen wir es.
Da macht das die Natur einfach ganz alleine.
Ja.
So, also wenn ich jetzt dieses Substrat habe, du hast vorhin schon gesagt, man könnte es zum Beispiel auf die Beete bringen, wenn ich anpflanze, also im Frühling, quasi wenn ich loslege mit dem Bearbeiten der Beete. Ist das so das klassische Ding, wo ich dann quasi das Substrat benutze?
Also,
oder
genau.
Wann wird es wohin getan?
Wenn das Substrat eben wirklich so 24 Monate alt ist und ich nehme da wirklich die Hand und es ist ein duftendes, lockeres, völlig vererdetes Substrat, dann kann ich das auch so aufbringen. Ich muss natürlich mir überlegen, das ist aber wieder ein weiteres Gartenbauthema, was für Pflanzen möchte ich anpflanzen. Normalerweise mache ich das ja eben entweder auf Beeten, die ich gerade neu anlege. So, hier schaffe ich jetzt das erste Beet sozusagen. Oder ich habe ein Beet schon 3 Jahre lang benutzt, 3-mal verschieden bepflanzt, habe dort zuerst stark zehrende Pflanzen, also die viel Nährstoffe brauchen, wie Tomaten gehabt. Mhm. Danach habe ich Sachen angepflanzt, die so, so mittelmäßig viel Nährstoffe brauchten. Und dann habe ich so Kräuter und so angepflanzt, die relativ wenig brauchen, so. Und dann sage ich, okay, jetzt muss mal wieder hier irgendwie was in den Boden rein. Und dann nehme ich diesen Humusboden, ja, oder dieses Kompostpräparat und bringe das dort wieder auf. Mhm. Ja, und dann startet der Prozess neu. Dann kann ich also komplett wieder gleich mit Sachen anfangen, Sachen dort zu pflanzen, die halt gerade richtig frischen Boden brauchen, wo richtig was drin ist.
Ah ja. Es gibt so Kisten, die man sich in die Küche stellt und da Reste reintut und da tut man auch Würmer rein und dann... Mhm. Sind das so
Kisten sind so kleine Schnellkompostierer. Genau, also der Unterschied ist, es gibt hier einmal, gibt es dieses System so, wo man eben, Bokashi-System, ne, wo man eben eine kleine Fermentationstonne hat so.
Das soll auch dann, richtig schnell gehen. Ich habe mir gestern so ein Werbevideo angeguckt.
Genau. Und dann, und das, wovon du da gerade redest, ist wie so ein Mini-Kompost. Und um das zu beschleunigen, deswegen, das habe ich noch vergessen, wenn man den Kompost anlegt, muss man natürlich auch schauen bei der Platzwahl, dass man ihn am besten auf lockerem Boden baut. Das heißt, es müssen von unten, muss die Möglichkeit geben, dass dort die ganzen kleinen Würmer, also
die
am liebsten
unsere
bekanntesten Freunde, die Regenwürmer, dass sie da einen schönen Eingang haben und dann können die sich da drin gütlich tun. So, ja? Und wenn man das richtig gemacht hat, dann greift man auch in Stufe 3 in den Kompost so und dann sieht man, das ist alles voll Leben. Ja? Also das muss explodieren auf der Hand. So, okay. Dann ist der Kompost richtig, da ist alles richtig gelaufen. Deswegen auch bei dem Material schauen, und eigentlich grundlegend im Garten darauf achten, keine Giftstoffe zu verwenden. Alles, was wir an Giftstoffen verwenden, egal was es ist, schädigt am Ende das mikrobiologische Leben und damit macht es unseren Kompost kaputt und bedingt, dass sich an diesen Verwertungs- und Verrottungsprozessen die Dinge, also diese Pilze und Bakterien beteiligen, die solchen Chemikalien widerstehen können. Und das sind fast immer Kleinstlebewesen und Pilze, die uns nicht wohlgesonnen sind, also die am Ende ein schlechtes Ergebnis rausbringen.
Ja. Aber du würdest schon, das wurde ich nämlich aufgetragen, dich zu fragen, diese Küchenkistchen, würdest du sagen, das ist nicht der letzte Blödsinn, sondern funktioniert
und
ist eigentlich cool.
Gut, also ich meine, ich bin kein Freund von Plastik. So. Also es wäre natürlich fantastisch, wenn es sowas gibt, das jetzt nicht aus Plastik ist oder aus einem Stoff ist, der eben 4-5 Jahre hält und dann aber biologisch abbaubar ist. Und ich meine, es gibt ja diese Stoffe so. Ich selber habe so ein Gerät jetzt nicht, weil ich habe natürlich Kompost in größeren Varianten. Aber das Schöne ist zum Beispiel, wenn man Kinder zu Hause hat, man hat keinen eigenen Garten, dann kann man ihnen sehr einfach erklären, worum es grundlegend beim Kompost geht. Ja. Man muss so einen Kompost behandeln wie so ein großes Wohnzimmer voll mit kleinen Tierchen und mit Leben. So, und wenn man dieses Leben hegt und pflegt, kommt am Ende ein fantastisches Ergebnis raus und die beste Erde, die man sich wünschen kann.
Wir haben fast eine Stunde jetzt über den Freien Garten am Herrenberg gesprochen und aber vor allem über Kompostieren. Ich habe das Gefühl, es reicht eigentlich noch gar nicht. Also ich habe ungefähr jetzt im Kopf noch 10 Fragen, aber die kann ich jetzt nicht stellen. Entweder müssen wir das nochmal fortsetzen oder ich komme einfach ganz egoistisch mal bei euch oben im Garten vorbei und gucke mir den Kompost dort an. Aber für den Moment vielen Dank, das war Mario vom Freien Garten am Herrenberg. Wir haben versucht, das große Thema Komposten, Kompostieren ein bisschen näher zu beleuchten. Dank dir.
Danke.